Heute bei Apropos Corona-Unkel. Es wird dunkler und kälter und nässer. Im Büro und im Zug röcheln und schnudern und husten die Leute, als einem ganz anders wird. Pünktlich zum Winter steigen auch die Corona-Fälle wieder an.
In Europa ist aktuell eine neue Variante des Coronavirus auf dem Vormarsch. Sie heisst XEC.
Aktuell vor allem in der Version XEC, die bald auch in der Schweiz dominant sein wird. Was ist das genau für eine Variante? Wer setzt sich jetzt impfen und wer eher nicht? Sollt man zu der Maske anlegen, im Zug und im Tram? Das sind alles Fragen, die uns Anke Voskin beantworten kann, die Leiterin vom Ressort Wissen, vom Tagesanzeiger und der Sonntagszeitung. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hi Anke.
Hi Philipp.
Anke, bist du häufiger im Zug unterwegs?
Erstmal die Frage, wir machen das jetzt hier virtuell. Also liegt es daran, dass du Angst hast, dich zu infizieren, Philipp? Also wir sind total safe hier, ja?
Absolut genau. Safe, ja.
Absolut safe. Wir sind also sicher getrennt hier. Und ich bin keine Pendlerin, definitiv nicht. Also ich habe das Glück, dass ich nicht weit weg wohne vom Büro und deswegen, ich bin Velofahrerin. Deswegen bin ich überhaupt nicht in diesen ÖV drin und muss mich auch nicht täglich damit beschäftigen, ob ich jetzt eine Maske anlege oder nicht.
Mhm. Wenn du jetzt Zug fährst, wenn das Velo mal daheim los, tust du aktuell eine Maske anlegen oder nicht?
So aktuell würde ich es wie beobachten. Also ich habe schon, also jetzt auch im Vergleich zum letzten Winter dann wirklich, ich habe irgendwie immer eine Maske dabei. Man hat ja noch welche rumliegen, auch noch original verpackt. Das ist natürlich gut, diese FFP2-Masken, dass die nicht schon, was weiß ich, ewig getragen sind und nicht mehr gut aussehen. Also diese original verpackten, die habe ich noch rumliegen und die habe ich dann auch immer mal wieder in meinen Taschen drin. Da finde ich sie manchmal durch Zufall, manchmal tue ich sie extra rein. Und im letzten Winter weiß ich noch, also wenn denn alle um einen rum wirklich jetzt husten und schnoddern und ich eine längere Zugfahrt habe, wie man hört, komme ich aus Norddeutschland, da bin ich öfter mal, dann ziehe ich sie schon an. Dann nutze ich sie.
Wer ÖV benutzt, ich gehöre zu denen, der merkt jetzt, dass es wirklich recht zugenommen hat, das Husten, Schnodern, das Rotzen. Was die anekdotische Erlebnis ja wie ausdrücken ist, dass man das Gefühl hat, dass ganz viele Leute auch im Umfeld von einem selber krank werden oder krank sind. Das ist so ein subjektiver Eindruck. Stimmt denn auch objektiv?
Es ist schon so mit diesem Gefühl, ne, dass man immer, also auch im Umfeld dann hört, dass die Leute jetzt massiv krank werden. Und ich merke das ja auch in der Redaktion, da kommen dann immer alle mal her und sagen, du sag mal, müssen wir nicht mal wieder und soll ich mich jetzt impfen lassen und was ist, geht Corona rum? Und dann ich mit meinem Kollegen, mit Felix Straumann, wir haben uns dann einmal vor das Dashboard gesetzt vom BAG und mal ganz genau nochmal geschaut, welche Zahlen da jetzt eigentlich veröffentlicht werden. Und also es ist definitiv so, die Corona-Zahlen steigen generell. Es wird ja als respiratorische Viren erfasst. Also da gibt's ja jede Menge, die uns da krank machen. Die Atemwegserkrankungsviren, die über unsere Atemwege eindringen. Corona gehört natürlich dazu, das beschäftigt uns am meisten. Aber es gibt auch noch eben Erkältungsviren und was dann natürlich kommt, das ist jetzt aber noch ganz niedrig, also noch vernachlässigbar, die Grippeviren, die dann uns bald beschäftigen werden. Und wenn wir uns jetzt genau die Zahlen anschauen, dann sieht man einen Anstieg der gemeldeten Covid-Fälle. Der ist aber jetzt so ungefähr, also jetzt in dieser Woche ungefähr so hoch, wie es auch im letzten Jahr um diese Zeit war. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, das ist total ungewöhnlich, was wir jetzt gerade haben. Was jetzt erfasst ist, das sind hauptsächlich ältere Personen ab 65 Jahren. Also das, da muss man auch wieder genau gucken, was wird erfasst. Das sind halt auch die Leute, die eine Risikogruppe sind. Und vielleicht wird es da jetzt genau geschaut, Corona-Fälle. Es gibt ja eine riesen, sage ich mal, eine Dunkelziffer. Also jetzt, wenn jetzt meine Bekannte, die ist erkrankt, denn manche von denen, die wir kennen auch, die machen ja wirklich noch einen Covid-Test. Den kriegt man ja immer noch in der Apotheke, kann man sich den selber kaufen, wenn man das wissen möchte. Aber letztlich ändert es ja gar nicht so viel, wenn ich jetzt weiß, ich habe Corona. Also wenn es einem richtig schlecht geht, dann bleibt man sowieso zu Hause. Wenn es einem nicht so schlecht geht, dann macht man vielleicht, wenn es möglich ist, Homeoffice. Wäre ja irgendwie auch noch gut, dass man nicht seine Kolleginnen und Kollegen ansteckt. Und viele wollen es gar nicht wissen oder testen sich nicht. Und man weiß ja so, wie man das früher auch schon vor der Pandemie gemacht hat, wenn es einem richtig schlecht geht, bleibt man zu Hause. Also das sind die einen Sachen, denn wenn wir jetzt die Zahlen nochmal genau anschauen, im Moment sind die Zahlen am höchsten im Tessin. Also wenn man dann berechnet, das wird dann hochgerechnet, das sind so 35 Infizierte pro 100.000 Einwohner. Im Jura sind die Zahlen, also dann als nächstes, das sind 29 dann auch noch recht hoch. Und Wallis, im Durchschnitt der Bevölkerung sagt man jetzt sind so 14 Infizierte pro 100.000. Das ist im Vergleich zur Pandemie ist das wahnsinnig vernachlässigbar und so, aber für das eigene Empfinden und so. Dann andere Sachen werden noch erfasst, also die Arztbesuche, das wurde ja auch früher schon immer, dass man das so ein bisschen dann auch guckt, da geht es aber um den Verdacht auf Corona. Und da liegen wir inzwischen so, das wird auch hochgerechnet, 120 Leute pro 100.000 Einwohnern. Und der Peak, den wir jetzt letzten Winter hatten, der lag im Januar bei 190 Personen pro Einwohner, die dann zum Arzt gegangen sind. Also das ist auch alles noch, kann gut sein, dass im Winter natürlich die Zahlen noch steigen. Also da sind wir jetzt so am Anfang. Ist generell ein bisschen schwierig, die Zahlen ins Verhältnis zu setzen, weil die Corona-Infektionen ja längst nicht mehr so detailliert überwacht werden und aufgenommen werden, wie wir das aus der Pandemiezeit bekommen. Das ist natürlich auch ein gutes Zeichen, weil es eben nicht mehr so gefährlich ist. Und wenn wir da jetzt eben privat testen, das geht gar nicht in irgendwelche Statistik rein und so. Und was aber am interessantesten immer noch am aussagekräftigsten ist, das sind die Abwasserzahlen. Also wenn im Abwasser die Spuren von Viren untersucht werden, das ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit zu sehen, wer da wirklich Viren ausscheidet. Und das wird dann hochgerechnet. Aber auch da, dieses Abwassermonitoring, das ist im Juli 2023 zurückgefahren worden. Also man hat immerhin 14 Kläranlagen über das Land verteilt, die detaillierte Analysen machen. Und das deckt immerhin so 27% der Bevölkerung ab. Also von diesen Werten, die wir da im Abwasser jetzt erfassen, wird dann hochgerechnet. Und auch da kann man jetzt schon sehen, es steigt an, aber eben ist es immer noch nicht dramatisch. Wir sind am Anfang.
Bei all den Daten, die man hat, kann man denn sagen, wie viel von der Erkrankungen Covid-Erkrankungen sind und wie viele andere?
Ja, das kennt man eben aus dem Abwasser und da ist definitiv Covid überwiegt. Also von den Proben, die da jetzt entsprechend analysiert worden sind, da sind jetzt so über 30%. Da geht es wirklich um das Pandemievirus SARS-CoV-2 und 22% sind Rhinoviren. Und Rhinoviren, das sind so die typischen Erkältungsviren, die wir kennen, die wir immer wieder haben. Das sind sowieso die häufigsten, die uns dann mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit belästigen.
Und bei Covid, welche Variante ist momentan am häufigsten anzutreffen?
Ja, du hattest bei der Begrüßung gesagt, dass du davon ausgehst, dass die deutsche Variante schon übernommen hat, also diese XE10. Das ist noch nicht so. Also vielleicht nochmal zu diesen Varianten. Wir sind ja in der Vergangenheit da mit dem ganzen Alphabet jetzt inzwischen konfrontiert worden und irgendwann denkt man, meine Güte, reichen die Buchstaben überhaupt aus? Wir sind aber immer noch bei Omikron und wenn wir jetzt von den Varianten reden, die jetzt auch immer wirklich komische Namen dann haben, dann sind es Untervarianten von Omikron. Und die eine Untervariante, die jetzt wirklich die häufigste bei uns ist und das auch schon seit längerer Zeit, seit dem Sommer, das ist KP3 heißt die und die wurde als Flirt-Variante bezeichnet. Also nicht, weil man damit so toll flirten kann, da überträgt sie sich natürlich auch, sondern es ist wieder eine Abkürzung. Und diese Flirt-Varianten, die sind jetzt immer noch zu ja so 62%, wenn man da die Varianten anschaut, von den Corona-Typen, die da jetzt kursieren. Und diese XEC, die sich in Deutschland verbreitet oder dort erstmals detektiert wurde. Früher hatte man dann ja immer den Namen da Deutschland-Variante. Wenn man das jetzt sagen würde, das ist diskriminierend, sagen wir schon lange nicht mehr. Deswegen ist es jetzt XEC, Omikron-Variante. Und die ist ich habe so ein bisschen die verschiedenen Abwasseranalysen angeschaut und das ist so von 16-25% in etwa, dass man dann also diese XEC sieht. Ob die sich aber wirklich durchsetzt im Winter und ob die übernimmt, das wissen wir nicht. Das müssen wir jetzt wie abwarten. Die ist ansteckender. Das ist ja ganz oft so bei diesen Varianten dann. Also, dass sie dann wirklich, dadurch haben sie natürlich eine größere Chance, sich zu verbreiten. Deswegen verbreiten sie sich auch. Aber ob sie sich jetzt wirklich durchsetzt gegen die Flirt-Variante, das ist nicht bekannt.
Was weiß man über die XEC?
Bisher weiß man nur, dass sie wirklich bisher vergleichbar sind. Auch immer so diese, man hat ja immer so eine Angst, kommt da jetzt wieder eine Variante, die uns noch viel kranker macht, die gefährlicher ist und so. Das scheint jetzt von den ersten Beobachtungen, die man kennt, nicht so zu sein. Es ist einfach bekannt, dass sie noch mal ansteckender ist. Deswegen sieht es so aus, dass sie sich da ganz gut durchsetzt. Aber dass es schwerere Verläufe gibt oder so, also von dem, das sieht nicht so aus, weiß man nichts drüber. Vielleicht noch zu den schwereren Verläufen, da muss man mal unterscheiden. Also auch wenn wir jetzt hören von unseren Freunden und Bekannten, die es wirklich dann trifft mit Corona und die sagen, oh Gott, so schlimm wie jetzt habe ich es überhaupt noch nie gehabt. Ich habe 1 bis 2 Wochen flach gelegen und mir ging es ganz übel mit Fieber und Gliederschmerzen und alles, was dabei sein kann. Dann denkt man selber, ist ein schwerer Verlauf, möchte man nicht haben. Aber die Medizinerinnen und Mediziner, für die ist das noch kein schwerer Verlauf. Und da heißt es immer ja auch, wir sind durch unsere Impfung oder, also die ganze Bevölkerung ist ja inzwischen mit dem Coronavirus in irgendeiner Form in Kontakt bekommen, entweder weil man es selber bekommen hat oder weil man dagegen geimpft wurde und sagt, und diese Immunität, die wir jetzt haben, obwohl sie auch nachlässt und man das wieder auffrischen muss und so, schützt uns vor schweren Verläufen. Und wenn Mediziner von schweren Verläufen reden, dann meinen sie wirklich, dass man im Spital behandelt werden muss oder natürlich dann, wenn es dann auf die Intensivstation geht, das ist ja wirklich dramatisch. Aber eben, wenn wir uns da so ganz doch wirklich unangenehm krank fühlen, dann ist es für Mediziner noch nicht schwer.
Eine Konstanz von all den verschiedenen Varianten ist das, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass schwere Verläufe, die im Spital enden, seltener geworden sind. Gilt das auch für das Risiko, sich an Long-Covid anzustecken?
Es scheint so zu sein. Also erstmal von Long-Covid redet man, wenn es nach der Infektion also keine Verbesserung gibt oder beziehungsweise noch Symptome hinzukommen, wie so eine Belastungsintoleranz, dass man überhaupt nicht mehr belastbar ist bei der Arbeit, bei den alltäglichen Verrichtungen oder Konzentrationsstörungen hat, Schlafstörungen hat oder so eine ganz schwere Erschöpfung spürt, was Fatigue dann heißt. Also das ist Long-Covid. Und diese Symptome, wenn die länger als 1 Monat oder 3 Monate anhalten oder zum Teil auch nach 6 Monaten noch nicht weg sind, dann merkt man ja, das wird chronisch und dann wird es auch immer schwieriger, das zu behandeln. Es scheint so zu sein, dass jetzt das Risiko, an diesem Long-Covid zu erkranken, also geringer ist als jetzt zum Beispiel in den ersten Wellen der Pandemie. Das liegt einmal daran, dass die Viren noch andere waren, also das Omikron scheint weniger, also das Risiko sogar um 50% zu senken, an Long-Covid zu erkranken. Und natürlich diese, dass wir eben schon Kontakt hatten mit dem Virus. Das heißt aber nicht, dass es weg ist. Also es ist immer noch ein Restrisiko da. Und wir hören ja auch immer wieder von wirklich schlimmen Fällen, wo man dann denkt, meine Güte, hat jetzt die ein oder andere Person, hat es jetzt ganz schlimm erwischt. Und man weiß auch gar nicht so genau, warum es den einen so trifft und den anderen nicht.
Was weiß man denn grundsätzlich heute über Long-Covid? Wie viel sind betroffen? Wie kann man es behandeln?
Ja, das ist alles recht vage, schwierig. Es wird eben nicht gut erfasst. Und es ist auch dieses Long-Covid eben von der Definition her, das ist ja alles so ein bisschen diese Symptome, die sind zum Teil nicht so ganz, also man kann nicht ganz klar sagen, wer dieses und jenes im Blut hat zum Beispiel, hat Long-Covid. Das ist ja immer, das wäre so Biomarker. Aber es ist ja eigentlich so eine Diagnose, wo dann ganz viele Symptome hinzukommen und auch nicht jeder und jede Betroffene hat exakt die gleichen Symptome. Also es ist schwierig, das zu erfassen. Also die Schätzung aber gemäß Patientenorganisationen sagen, dass hierzulande rund 300.000 Leute betroffen sind und davon mehrere Tausend sehr schwer. Also sehr schwer heißt dann wirklich, dass man eben nicht mehr arbeiten kann zum Beispiel oder dann irgendwann IV-Rente beantragt. Also das ist schon sehr dramatisch und das ist aber ja auch das, was uns aus der Pandemie nachgeblieben ist. Und es wird wahrscheinlich auch neue Fälle geben, die hinzukommen. Aber so zur Behandlung und auch da, das ist sehr schwierig, weil eben nicht alle die gleichen Symptome haben und man nicht ganz genau weiß, was eigentlich die Ursache ist. Es ist irgendwie klar, es hat was mit dem Immunsystem zu tun. Dann wird aber wie ausprobiert, werden Medikamente gegeben, vielleicht die das Immunsystem beeinflussen und dann wird geguckt, ob das hilft. Es gab immer mal wieder diese Geschichte, dass eine Blutwäsche helfen könnte. Da gibt es verschiedene Verfahren, die sind aber alle nicht wissenschaftlich untersucht und basiert. Das könnte und müsste man eigentlich mal machen. Aber es ist wirklich schwierig, da jetzt so auch jetzt Medikamente, Therapien zu entwickeln und so große Fortschritte oder Durchbrüche, darüber können wir leider nicht berichten.
Dann halten wir zu dem, was wir wissen. Anke, kannst du mir sagen, wer sich jetzt am Anfang vom Winter 2024 noch gegen Corona impfen?
Ja, da bekomme ich auch immer die Fragen. Also wo jetzt wirklich, so sollen wir jetzt oder nicht? Weil wir sind da irgendwie schon so ein bisschen auch so proaktiv. Jetzt ist ja wieder und muss man sich boostern lassen. Vielleicht ganz generell für die allermeisten Gruppen in der Bevölkerung, also die Jüngeren, die Mittelalten, so wie wir, die Gesunden, für die besteht also auch keine Empfehlung, sich impfen zu lassen und wäre auch keine Krankenkassen über Kostenübernahme. Man kann sich natürlich freiwillig impfen für die Leute, die jetzt vorsichtig sind oder aus welchen Gründen auch immer, dann kann man erstmal beim Hausarzt natürlich nachfragen. Es gibt, glaube ich, auch bestimmte Zentren oder am Spital, wo man sich dann impfen lassen kann. Und das kostet dann so um die 120 Franken. Aber für wen es wirklich empfohlen ist, das sind natürlich die Risikogruppen. Und das sind ältere Menschen ab 65 Jahre. Die sollten sich gegen Covid und auch gegen Grippe impfen lassen. Kann man auch gleichzeitig machen. Und dann ist immer die Frage, warum soll man sich jetzt gegen Covid nochmal impfen lassen? Also einmal der Impfschutz lässt nach über die Zeit. Und bei älteren Menschen ist das so wie mit allen Organen, die natürlich altern, da altert auch das Immunsystem. Und wenn man sich aber gegen Krankheiten impft, da gehört ja eben neben Covid auch die Grippe dazu oder dann irgendwann sogar gegen Gürtelrose und diese Dinge, die angeboten werden für die älteren Menschen oder auch empfohlen sind, da kann man dann quasi sein Immunsystem wieder stärken. Also das ist durchaus, wäre das sehr sinnvoll, das zu machen. Schwangere Frauen sollten sich impfen lassen, auch gegen Covid und Grippe. Und dann Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und da kann man, also da ist die Liste lang, kann man auch beim BAG nochmal nachlesen. Aber alles, was irgendwie damit zu tun hat, wenn jemand doch sowieso schon zum Beispiel Atemprobleme hat, chronische Lungenkrankheiten wie COPD, was bei Rauchern passieren kann, starken Rauchern, die dann so Beeinträchtigungen haben, ist irgendwie klar, da will man nicht noch eine Atemweginfektion obendrauf setzen oder Herzinsuffizienz oder auch bei sehr schwerem Übergewicht. Also alles die Personen, die man auch damals in Pandemiezeiten dann irgendwie auf der Intensivstation gesehen hat.
Es kann gut sein, dass wir jetzt das letzte Mal über Covid geschwätzt haben, Anke. Glaubst du, dass wir irgendwann mal ohne das Virus werden leben?
Das Pandemievirus SARS-CoV-2 wird uns nicht mehr verlassen. Also da merken wir jetzt schon, dass wir uns jedes Jahr wieder treffen. Die Pandemie ist ja eigentlich vorbei. Die Frage ist aber, wie schlimm die künftigen Infektionen werden. Also wenn wir jetzt, was wir in unserem Bekanntenkreis sehen, wenn da Leute auch für ihre Verhältnisse schlimm darunter zu leiden haben und so, dann entspricht das ja so ein bisschen auch, was wir schon immer von der Grippe kannten. Also bisher ist schon Covid immer noch speziell und beobachten wir auch noch speziell. Und das ist bestimmt auch sinnvoll. Was bei Covid noch anders ist, also bei dem Coronavirus, was kursiert, es ist nicht so saisonal wie die Grippe. Bei der Grippe können wir jetzt genau sagen, ist noch nicht da. Wir wissen aber, es wird kommen und wahrscheinlich dann Dezember, Januar, Februar ist ja oft der Peak. Da kommt dann die Grippewelle und Corona haben wir jetzt ja auch im Sommer, sind die Zahlen. Seit August steigen die schon, dann kommen die Ferienrückkehrer nach den Sommerferien, dann gibt es da so eine kleine Welle. Jetzt die Herbstferien sind zu Ende, da rechnet man auch damit, dass es jetzt nochmal ein bisschen mehr gibt. Und letztlich wird aber, was so die vielleicht die Hoffnung ist, im besten Fall, dass das Coronavirus SARS-CoV-2 eines der Erkältungsviren wird. Also wir haben ja jetzt schon, wenn wir die Erkältung bekommen, ich hatte ja die Rhinoviren schon erwähnt, ist ja auch die Frage, warum werden wir eigentlich immer wieder krank? Warum kriegen wir immer wieder eine Erkältung? Irgendwann reicht es doch mal. Aber es liegt daran, dass es so viele verschiedene Rhinoviren gibt. Da gibt es mehr als 160 Untertypen. Können wir ja ausrechnen, wie viele Erkältungen man dann in seinem Leben durchmachen müsste, um dann gegen alle mal immun zu sein. Und auch der Immunschutz hält nicht ewig. Dann kommen Adenoviren dazu, die machen ähnliche Symptome. Und es gab schon immer 4 Coronaviren, die uns mit Erkältung belästigt haben. Da könnte man jetzt so hoffen, dass SARS-CoV-2 vielleicht einmal das 5. Erkältungs-Coronavirus wird. Und dass sich das dann über die Jahre, ich weiß aber nicht Jahre, Jahrzehnte, wie lange das dauert, dass es sich so ein bisschen abschwächt und einfach mal einreiht. Und ausrotten wird man es nicht können. Das sind so Virusarten, also Grippeviren, Coronaviren, diese Erkältungsviren, die wirklich sehr wandelbar sind oder sehr vielfältig sind. Die erwischen uns halt immer wieder. Es gibt ja andere Viren, wie zum Beispiel das Pockenvirus. Das ist so das positive Beispiel dafür, dass es der Menschheit wirklich gelungen ist, mal so ein richtig furchtbares Virus auszurotten. Dadurch, dass sich das nicht verändert und dann, wenn man da denn alle gegen impft, das hat wirklich geklappt dann als in Ende 60er Jahre dagegen massiv geimpft wurde. Und das Gleiche hofft man bei Polioviren. Die Kinderlähmung machen in Europa, sind sie ausgerottet. Da sehen wir jetzt, dass das in Pakistan, Afghanistan und was wir auch im Gazastreifen gesehen haben, es kommt einfach wieder, auch wegen politischen Bedingungen, also einfach diesen Kriegsbedingungen, da kommt es dann wieder und man kann es nicht ausrotten. Und auch Masernvirus könnte man auch schön ausrotten, wenn sich da alle impfen lassen und so. Aber eben bei Corona geht das leider nicht und deswegen können wir uns, Philipp, bestimmt im nächsten Jahr dann wieder treffen oder wann auch immer.
Mit Maske oder ohne. Danke, Anke.
Ich danke dir und wie gesagt, wir sehen uns ja jetzt und sonst hören wir uns wieder.
Das nehme ich schwer an. Das war unsere Sendung zum aktuellen Corona-Anstieg mit Anke Vosgren. Sie ist Leiterin vom Wissensressort beim Tagesanzeiger und der Sonntagszeitung. Diese Sendung hat Mirja Gabatuller produziert. Ich heiße Philipp Loser. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.